Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Ganz herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Ja, mein heutiger Gast ist ein Mann mit Perspektivwechseln. Vom Bankkaufmann über die Investmentbank bis hin zum CFO eines PE-backed Unternehmens und heute Mitgründer von IT Capital Partners. Ein Fonds, der bewusst anders denkt. Operativ, hands-on und weit weg von Hochglanz-PE. Wir sprechen über Gründermut, den Reiz spezialisierter IT-Investments und warum Private Equity für ihn kein Excel-Spiel, sondern ein Mannschaftssport ist. Lieber Eike, ganz herzlich willkommen.
Lieber Sascha, schön, dass ich heute hier bin. Ich freue mich auf unseren Podcast.
Dann starten wir mal direkt rein. Aus dem Vorgespräch habe ich erfahren, dass du der erste Student in deiner Familie warst. Wie hat dich das Ganze geprägt?
Das ist korrekt. Das ist in der Tat eine Historie, die ich erst seit kurzem entdeckt habe für mich und auch darüber offen spreche. Ich komme in der Tat aus einer Arbeiterfamilie. Das heißt, mir wurde von der Familie her nichts in die Wiege gelegt. Ich musste mir sehr, sehr viel selber erarbeiten. Das kann man sich so vorstellen, dass ich quasi ab dem 16. Lebensjahr meine eigene Karriere selber vorangetrieben habe, wenn man die so nennen darf. Bin noch nicht überzeugt, aber das werden wir heute sicherlich hier nochmal erörtern, wo wir aktuell gerade stehen. Ja, genau, also das ist so das, was mich prägt. Mich prägt, glaube ich, ein sehr bodenständiges Auftreten, bodenständiges Verhalten und sehr viel Demut für das, was ich bisher selber erreicht habe. Und das versuche ich heute in das Geschäft, was wir selber machen heute, du hast es schon gesagt, eigenen Investmentfonds auch mitzubringen, Gründern für ihr Lebenswerk sozusagen auf Augenhöhe zu begegnen, immer mit entsprechenden Demut und Wissen, woher man kommt und wohin man will.
Jetzt hast du ja nicht nur studiert, sondern auch ein bisschen mehr gemacht, wie wir gerade in der Anmoderation schon gehört haben, das gerade eben schon erwähnt, eigener Fonds. Jetzt ist da zwischendrin auch ein bisschen was passiert. Jetzt warst du Bankkaufmann, du warst Investmentbanker, dann warst du CFO in einem PE-backed Unternehmen und jetzt hast du deinen eigenen PE gegründet. Nehmen uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie kam was, warum kam was und was hat dich getrieben?
Ja, puh, also in der Tat, das ist jetzt mittlerweile schon eine etwas längere Reise. Man guckt immer zurück, so Mensch, da war schon einiges dazwischen. Also in der Tat, ich habe irgendwann als Bankkaufmann angefangen. Damals, 2002, war das noch, sag mal, eine sehr angesehene Ausbildung. Heute würde ich sagen, ja gut, wenn du die Bank gehst, dann bist du halt ein Bankkaufmann. Okay, aber ist nicht mehr so prestigeträchtig, wie man das früher angesehen hatte. Und von der Familie hieß es zu Hause natürlich auch, hey, Junge, mach erstmal was Gescheites. Und als Bankkaufmann, da haben meine Eltern sozusagen gedanklich ihren Haken dran gemacht. Aus dem Jungen ist was geworden, ja. So, und ich hatte halt ein Abitur. Kein wirklich gutes, fairerweise, aber zumindest das Abitur, und das ermöglicht mir eben in Deutschland zu studieren. Als ich die Ausbildung in der Bank fertig hatte, auch mit teilweise sehr, sehr deutlich überdurchschnittlichen Erfolgen, habe ich mir gedacht, dann probierst du es halt eben und gehst dann nochmal studieren. So, mein Studium habe ich in 5 Semestern im Bachelor absolviert, war in mehreren Auslandsstationen aktiv, habe meinen Master dann in Großbritannien gemacht und bin dann zurück in die Bank gegangen, zu einer Investmentbank, wie du schon gesagt hast, und bin dort 6 Jahre geblieben. Genau. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich hätte auch weiter Banking Career machen können, war dort nachher im Executive Development Programm der UniCredit SBA in Mailand. Habe mich dann aber dafür entschieden, unternehmerischer tätig zu werden, unternehmerischer zumal relativ zu der Position, in der ich schon war, eben als Investmentbanker bei der UniCredit, und bin zu einem Private Equity Fonds gegangen, habe dort Small- und Mid-Cap-Transaktionen gemacht bin von dort aus dann weiter ins operative Tagesgeschäft eingestiegen als CFO von Private Equity geführten Unternehmen, zuletzt eben bei einem sehr, sehr großen IT-Dienstleister, der eben auch das geprägt hat, wo wir heute stehen, nämlich mit einem eigenen IT-Service Private Equity Fonds. Genau, und das war so ein bisschen meine meine Karriere jetzt mal in Kürze gefasst. Aber frag mich doch gerne, was spannend ist, dann gehe ich da gerne nochmal ins Detail.
Ja, was ich spannend finde, sind eigentlich die Perspektiven, die unterschiedlichen, die man so mitnimmt. Jetzt hast du irgendwie eine Ausbildung gemacht, dann hast du studiert, dann warst du im Investmentbanking tätig, dann in der Linie sozusagen. Mhm. Was waren so die 2, 3 Key-Learnings pro Station, die sich wahrscheinlich heute auch sehr, sehr gut kombinieren lassen?
Boah, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde mal nach meiner postuniversitären Ausbildung anfangen. Also damals bei der UniCredit Bank bin ich halt klassisch damals dieses Corporate Finance Advisory eingestiegen. Zu meiner Ehrlichkeit muss ich sagen, ich wusste, also es war das M&A Department, also M&A, Mergers and Acquisitions. Das hieß damals aber nicht so. Also das ist dieser Corporate Finance Advisory. So, und ich kam halt in der Tat aus der Universität. Ich wusste gar nicht, wie das Transaktionsgeschäft bei Banken funktioniert, ne? Ehrlicherweise. Ich habe halt eine Bankkaufmann gemacht und war dann im Studium. Ich hatte auch von zu Hause keinen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, der mir sagte, so und so funktioniert's. So, und mein Reasoning dahinter war, ne, Corporate war halt Unternehmen, Finance habe ich studiert und Advisory war irgendwie Beratung. So, und Beratung habe ich relativ erfolgreich neben dem Studium gemacht. Ich war halt beispielsweise beim Access Prime Hub im Bundesfinale. Oder ich war bei der PwC irgendwie im Student Award oder bei der DTCon, habe also so Planspiele gemacht auf der Beratungsseite und fand das sehr, sehr spannend, eben das auch zu kombinieren mit dem Wissen, was ich vorher hatte. Ne? Also Banking habe ich ja die Bankausbildung gemacht, Unternehmen wollte ich, weil ich irgendwie mit Unternehmen zu tun haben wollte, und Advisory hatte ich mir halt irgendwie überlegt, macht halt Spaß, weil ich halt in eine aktive Beratungsrolle einnehmen kann. So. Und das habe ich dann im Investmentbanking in der besagten Position gefunden. War dann halt 3,5 Jahre dort tätig und es war zu Anfang auch nicht immer alles einfach, ehrlicherweise. Also wenn du sozusagen aus einem nicht investmentbanking Umfeld, auch ohne Praktika in dem Bereich, dort reinkommst, dann guckst du dich schon rechts und links mal um. Also 80-Stunden-Wochen und die Wochenenden durcharbeiten, das war was ich auch im Studium gemacht habe, teils, ja. Aber sag mal, im Arbeitsumfeld ist es immer noch mal anders. So, und da heißt es dann ehrlich erstmal grinden, hinsetzen und Chef hat immer gesagt, Klappe halten, arbeiten. Ja, das würde man heute so ein bisschen als Offense auffassen. Aber damals war das wirklich noch so. Ne? Da gab es dann halt eine klare hierarchische Struktur, ne, vom Associate, VP, Director und Managing Director. Und du bist halt als kleines Rädchen da angefangen und hast halt die PowerPoint-Slides geschrubbt und die Präsentation für einen MD vorbereitet und so weiter und so fort. So, und da lernt man halt sein Handwerkszeug. Ne? Da lernt man sein Handwerkszeug und da muss man auch die Zeit investieren, um bestimmte Themen, und die sind ja sehr, sehr komplex in unserem Bereich, ne? Unternehmensakquisition, das kann man nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln, sondern braucht mal jahrelange Erfahrung, bis man sich, sag mal, ein Skillset angeeignet hat, das einen dazu befähigt, überhaupt sowas, so eine komplexe Transaktion zu verstehen und auch umzusetzen. So, und das habe ich da auf jeden Fall gelernt. Also du brauchst halt sehr, sehr viel Zeit, diese komplexen Prozesse zu verstehen. Du musst die Arbeit reinstecken in dich selbst, dich immer wieder in neue Businessmodelle und Themen reinzufuchsen. Und eben auch die Komplexität der Gesamttransaktion, sei es von Steuern, Strukturierung, Financials, aber auch dann in der Verhandlung der Emotionalität mit den Verkäufer oder Käuferparteien, das zu managen, das ist das, was ich da auf jeden Fall schon mal gelernt habe. Und wo ich eben mein Grundset und mir angeeignet habe, was man halt für diese Transaktion benötigt. Ne? Das machst du halt täglich im Investmentbanking. Mhm. So. Ich glaube, das war so die erste Station. Die zweite war bewusst ja von mir gewählt, nochmal zu sagen, Mensch, gehst du in PE, da bist du ein bisschen mehr operativ noch tätig, bist nicht der Berater, sondern bist wirklich dann der Macher und der Umsetzer. So, und das ist ein Schritt, wo ich heute immer noch gefragt werde und sage, hey Mensch, wie war denn das? Wie bist du denn da reingekommen? Was unterscheidet dich sozusagen die Arbeitsweise eigentlich? Und was ich immer sage, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ne, wenn du von der Beratungsrolle, die da oftmals heißt, ja, man müsste das so und so machen oder hier sind meine Slides, da steht doch alles drauf, in eine Situation kommt, wo Ressourcen knapp sind, wo es nur darauf ankommt, dass bestimmte Themen, Actions umgesetzt werden, dann ist es was anderes, als wenn ich in der Beratungsposition sitze. Ne? Das Gleiche gilt im Übrigen für den Switch von einer Beratungsfunktion in eine operative Rolle als Entscheider in einem Unternehmen. So, und diesen Switch zu machen, ich glaube, den muss man halt irgendwann mal machen. Irgendwann bekommt man auch die Chance dafür, den zu tun. Den habe ich da gemacht, bin dann in einem PE-Fonds gelandet und habe dort sozusagen weiter Akquisitionen gemacht, in diverser Couleur. Ja. Ich habe ein Unternehmen aus der Insolvenz mit rausgekauft, eine ERP-Plattform gebaut, wir haben Exits gemacht, aber wir haben auch viel, viel hands-on in den Unternehmen gearbeitet, als Team mit dem C-Level zusammen, was wir entweder vorgefunden haben in den Unternehmen oder eben auch dann letztendlich extern mit dazu moderiert haben, sodass wir halt eben die Portfoliounternehmen besser und mit höherer Expertise steuern konnten.
Mhm. Ja. Ja, sehr spannend. Ich glaube, was man ganz stark raushört, ist so dieser Gedanke der Eigenverantwortung irgendwo. Und ich glaube, das vereint auch viele Unternehmer, glaube ich, am Ende, dass die halt sagen, wenn ich das jetzt verstehen möchte, was ich da tue, dann muss ich die Zeit investieren und dann muss ich mich da rein grinden und dann muss ich halt ein paar Wochenenden durcharbeiten und muss halt so lange rummachen, bis es dann ankommt. Und in der Regel sind die Phasen oftmals nicht schön, aber sie prägen halt dann auch positiv, wenn man durchkommt und sich das ganze Wissen und auch die persönlichen Learnings entsprechend aneignet. Und ich glaube, da trennt sich ja oft die Spreu vom Weizen, weil viele auf dem Weg dann aufgeben, weil der Weg auch nicht irgendwie mal in 3 Wochen erledigt ist, sondern so ein Weg dauert auch mal ein paar Jahre. Genau. Aber wenn man entsprechend durchhält, glaube ich, dann trägt man entsprechend auch die Früchte.
Genau. Ja. Genau so ist es. Und da kann ich auch nur nochmal dem zustimmen. Also wir sehen ja heute viel auch in der Diskussion über eine 4-Stunden-Woche, über Karriere sozusagen, die auch irgendwie mit Halbzeit funktioniert. Wir reden viel über Work-Life-Balance, die wichtig ist. Ne? Aber man muss auch mal die andere Seite sehen, die Unternehmerseite, und sagen, Mensch, wie ist denn das? Was muss ich eigentlich an Zeit investieren, um bestimmtes Skillset oder auch Wissensniveau zu erreichen? So, und oftmals ist das halt linear oder hängt linear zusammen mit der Zeit, die ich auch selber persönlich in mich investiere, um bestimmte Themen zu verstehen. Ne? Da kann ich beispielsweise das Buch von Kai Newport zitieren. Deep Work, der ganz klar sagt, hey, wenn ich irgendwie weltweit bester Pianist werden will, dann muss ich mal mindestens 10.000 Stunden investieren. So, das gilt für andere Jobs genauso. So, und jetzt kann ich mich als auch junger Berufseinsteiger mal hinsetzen und ausrechnen, wie viele Stunden möchte ich denn investieren pro Woche und wie viel brauche ich, um bestimmtes Niveau zu erreichen. So, und dann kann ich das in 4 Jahren erreichen, wenn ich halt 80 oder 100 Stunden die Woche arbeite, wenn das nachhaltig ist, ne? Immer mit der Klammer, ist es nachhaltig, können das Leute oder ist man dann irgendwie im Burnout? Ja? Das ist ja die andere Frage. Ja. Oder was ist für mich die richtige Geschwindigkeit, in der ich irgendwie so ein Skill-Level erreichen möchte und dann letztlich auch die Früchte daraus trage, wie du sagst, ne? So, und ich glaube, die Diskussion, die finde ich eigentlich ganz spannend. So, eine kleine Anekdote. Gestern war super Wetter. Ich saß gestern leider im Büro, ne, von 9 bis 17 Uhr. Auch das gehört zu einem selbstständigen Job dazu. Da spreche ich dir wahrscheinlich genauso aus der Seele. Und das ist die Perspektive, ja.
So ist es. Man sucht sich ja am Ende selber aus. Das soll ja jeder machen, wie er möchte. Aber ich bin auch ein starker Verfechter davon. Ich komme aus einer sehr, sehr einfachen Familie. Fairerweise war auch der erste Student. Deswegen kann ich mich da, glaube ich, sehr, sehr gut damit identifizieren. Aber da prägen einen doch so die einfachen Regeln des Lebens ein wenig, glaube ich, in solchen Elternhäusern. Ja, wenn man viel investiert, dann kriegt man auch viel. Und wenn man halt nichts schafft, auf gut allgäuerisch, dann kommt auch nicht viel dabei rum. Das ist, glaube ich, eine Grundregel, die halt einfach so im Leben ist. Ja, genau. Und alles gleichzeitig zu wollen, ist meines Erachtens einfach nicht möglich.
Genau,
ja.
Der Fokus ist in der Tat wichtig.
So ist es. Fast forward, Gründung des eigenen Unternehmens. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt warst du CFO, Investmentbanker, hätte ja auch irgendwie reichen können oder man hätte sich ja vielleicht auch einen ruhigeren Job suchen können. Nee, dann wird gegründet und auch nur ein eigener PE und auch noch im IT-Services-Umfeld. Ist ja durchaus herausfordernd. Wie kam es dazu?
Puh, ja, spannende Geschichte. Also wir haben ja den relativ erfolgreichen Exit mit unserem letzten Arbeitgeber gemacht, der sehr erfolgreich und auch über, sagen wir, die Grenzen hinaus bekannt war. Das habe ich zusammen mit meinem, co-genialen Partner, dem Jörn Petterreit, gemacht, der jetzt mit mir zusammen hier Partner von ID Capital Partners ist. Nach dieser Transaktion haben sich halt eben diverse Türen geöffnet. Also wir haben sozusagen bis zum Start von IT Capital Partners haben wir Large-Cap-PE-Fonds beraten, auf der IT-Service-Seite, ich noch ein bisschen davor auch auf der Software-SaaS-Seite. Wir wurden angefragt für Positionen von börsengelisteten Unternehmen, der Jörn als CEO, ich für amerikanische PE-Fonds auf der CFO-Seite, auch ganz spannend, gab es letztens wieder ein Exit, kann ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall wirklich so the next level, ja, wo man sagt, Mensch, jetzt könntest du gleich auf dem Erfolg weitermachen, wie du gesagt hast, und jetzt gehst du wieder in ein Angestelltenverhältnis. Aber ich bin Anfang 40, jetzt 42 und irgendwann steht halt die Frage im Raum, gehst du jetzt irgendwie den Schritt in die Selbstständigkeit oder gehst du ihn halt irgendwie nicht, ne? Also jetzt nochmal 5, 6 Jahre irgendwo hin, dann gehst du auf die 50 zu. Irgendwann ist er leider so. Und dann wird es dann irgendwie auch nichts mehr. Das heißt, es war irgendwie dann die Zeit zu sagen, okay, für wen möchte ich denn jetzt eigentlich noch arbeiten und wer kann mir vielleicht noch was beibringen? So, und wenn man dann so ein bisschen reflektiert, und du hast meine Vita ja schon so ein bisschen abgegriffen, wir haben schon drüber gesprochen, ich habe relativ viel gesehen, auch in der Breite, einiges auch in der Tiefe. So, und dann war die Zeit dann einfach richtig zu sagen, Mensch, jetzt machst du es halt selber. So, und die Gründung des Fonds war jetzt initial gar nicht eigentlich unsere Idee, da kann ich wieder auch noch was zu sagen, sondern wir sind erstmal in den Markt gegangen, also der Jörn und ich, und haben halt mit Unternehmern gesprochen aus dem IT-Service-Bereich. IT-Service, ich glaube, das ist klar. Wir waren vorhin im IT-Service-Unternehmen und das aufgebaut. Der Jörn ist seit über 20 Jahren im IT-Service-Bereich. Ich habe Software noch mitgemacht, bringe halt eher die Finanzperspektive mit. Aber in dieser Kombination war das eine sehr, sehr gute und fruchtbare Zusammenarbeit. So far und deswegen halt IT-Service. So, das Zweite war, also wir hatten erst vor, in der Tat ein MBI zu machen. MBI, Management Buy-In, bedeutet also, wir nehmen unser eigenes Geld, kaufen uns in ein Unternehmen ein, heute mehr en vogue oder bekannt unter ETA, also Entrepreneurship Through Acquisition oder auch Search Funds ist ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob wir das so heute noch zu sprechen kommen. Aber das war unsere erste Idee. So, und da haben wir mit vielen Gründern gesprochen. So, und die spannenden Unternehmen, die wir da aufgetan haben oder die spannenden Unternehmer, mit denen wir gesprochen haben, die waren jetzt gar nicht so in dem Modus, dass sie sagen, Mensch, ich habe hier eine Nachfolge und jetzt kommen da so zwei Guys, die schieben mich jetzt irgendwie beiseite und gehen als CEO und CFO da rein und laufen dann irgendwie in meinem Unternehmen weiter. Sondern das waren eher Unternehmer, die ein tolles Unternehmen mit einer spannenden Service-Technologie aufgebaut haben. Entschuldigung. Und die einen Partner brauchten, um zu skalieren. Gar nicht mehr so als so also Nachfolge und ich gehe jetzt raus und dann habe ich, ne, und dann bin ich irgendwie raus, sondern eher als Partner, Sparringspartner für den nächsten Wachstumsschritt. Und der nächste Wachstumsschritt ist dann nicht, ich verdoppel meinen Umsatz, sondern ich gehe international. Ich gucke, ob ich M&A machen kann, konsolidieren kann, vielleicht einen Wettbewerber dazu nehmen kann. Ich gucke, ob ich mich irgendwie vertikal oder horizontal besser aufstellen kann. Das heißt, das ganze Playbook, was wir schon selber mal umgesetzt haben, das können wir sozusagen mit an den Tisch bringen. Und so, und das war das, was halt Gründer dann irgendwie auch angefixt hat, gesagt, Mensch, das macht irgendwie für uns Sinn und wir können an dieser gemeinsamen Story auch wachsen.
Ja, gibt total Sinn. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade bringst, weil viele sich ja auch gar nicht selbstständig machen, weil sie sagen, der Wettbewerb ist zu groß oder es gibt schon zu viele Player im Markt. Ich glaube, wenn du so ein Skillset hast, wie ihr das habt oder auch wie wir das bei der Gründung damals hatten, und du am Ende gute Qualität ablieferst oder irgendwas an den Tisch bringst, was halt was wert ist, dann wirst du dich ja in irgendeiner Form immer etablieren am Markt. Oder weiß nicht, wie du das siehst, aber ihr habt jetzt ja auch nicht damals gegründet und habt gesagt, wir sind der einzige IT-Service-PE am Markt, den es jetzt gibt, sondern ihr habt ja auch irgendwo überlegt, was können wir gut, was können wir da reinbringen in den Markt und uns vielleicht Marktanteile, was in dem Fall ja Unternehmen sind, die man entsprechend erwirbt, die andere vielleicht dann nicht erwerben. Wie können wir uns da entsprechend ein paar Anteile klauen?
Genau, also du sprichst, glaube ich, einen wesentlichen Punkt für Gründung an und das ist Fokus und die Expertise der Gründer. Ne? Also wir haben Jörn hat bis 16 angefangen zu arbeiten, das heißt, er hat alle Formen des IT-Service-Geschäfts de facto von hinten nach vorne durch. Operativ, in Konzernen, börsengelistet und Konzern. Ne? Ich bin da geil, der auf der Finanzseite fast alles durch hat, von 4 Milliarden Finanzierung über 30 Akquisitionen und so weiter. Ja, und selber operativ ein 1.000-Mann-Unternehmen aufgebaut. So, und wenn man das sozusagen dann combine und genau wie du sagst, sich auf seine Stärken besinnt, nämlich den Fokus hat und dann sagt, Mensch, genau da gehe ich rein, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann findet man eigentlich immer seine Nische, wo man dann Erfolg hat, weil man einfach in der Kombination besser ist als alle anderen, die das vielleicht nicht mit dem Fokus machen, nicht die Historie haben, nicht so tief operativ drin waren und so weiter. Und du hast einen witzigen Punkt angesprochen, du hast gesagt, ja, wir waren vielleicht nicht der einzige IT-Service-Fonds. Ich glaube, ich kenne jetzt noch ein oder zwei andere, vielleicht einen, die auch ausschließlich IT-Service machen, aber es gab sehr, sehr wenige.
Interessant.
Okay. Und also die Groß machen alle das jetzt mit, ne? Also ich weiß noch, vor 7, 10 Jahren, da hieß es ja Walking Asset Risk. Da investiere ich nicht, ne? Warum? Weil wenn ich da reinkomme, die Mitarbeiter laufen mir weg. Ja gut, da habe ich halt nichts, ne? Da habe ich lieber eine Maschine, die bleibt halt da. Und dann suche ich mir jemanden Neues, der diese bedient, ne? Das war so diese alte Private Equity-Denke. Die hat sich natürlich heutzutage sehr, sehr stark gewandelt. IT-Service-Unternehmen sind von ihren Mitarbeitern abhängig, von dem Skillset, aber auch von der Wertschöpfung, die diese Mitarbeiter eben bei Kunden leisten, höchst attraktiv. Ja, wir haben Fachkräftemangel als nur ein Stichwort. Wir haben eine hohe einen hohen Investitionsstau meines Erachtens gerade aktuell im Bereich IT-Services. Wir sehen jetzt gerade die nächste Hype-Wave sozusagen AI, AI-Agents, Datenmodelle, LLMs und so weiter. Das sind alles Themen, die kann ich jetzt nicht in so ein Produkt bündeln und dann kann ich das irgendwie anwenden, sondern der braucht wirklich Experten, um meine Daten im Unternehmen aufzubauen, um eine Governance-Struktur zu haben, Compliance-konform zu sein, um dann auch diese Service oder diese Applikation, die neuen Technologien, ne, AI, Agents und so weiter ermöglichen, in den Unternehmen auch produktiv in Anwendung zu bringen. So, und all das covert IT-Services und all das finden wir sehr, sehr spannend.
Fair enough, ja. Das heißt, ihr hattet tatsächlich damals noch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal am Markt, rein vom sag ich mal, Investment-Fokus zusätzlich. Mhm. Aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, kam der Gründungsgedanke schon von eurem Skillset kommend. Also ihr habt jetzt nicht gesagt, wir gründen einen IT-Service-Provider, weil es sonst keinen gibt, entgegen meiner vorherigen Aussage, sondern ihr seid schon von eurem Skillset her gekommen und habt nicht groß drüber nachgedacht, ob es auch Marktanteile oder
so. Genau, also jetzt wollen wir nochmal den 12. SaaS-Hand machen keine Ahnung, einen Bau-P-Fonds oder so gründen. Also haben wir gar keine Expertise, ne? Sondern in der Tat, wir haben reflektiert, geguckt, was funktioniert für uns gut, wo haben wir ein Skillset, was ist unsere Success-Story, worauf können wir aufbauen und wo bringen wir Expertise mit. So, und das ist auch ein Learning, was wir aus den Gesprächen mit den Gründern gelernt haben, ist, die sind zwar relativ, also zumindest die großen Unternehmen, wie auch eine Tech-Race, über die wir vielleicht nochmal sprechen, die sind halt mehrfach multiple times angesprochen von Beratern, also von PE-Fonds oder sonstigen strategischen Käufern, weil sie hochattraktiv waren. Aber die Gründer sozusagen, die sind jetzt nicht in der Not, jetzt unbedingt verkaufen zu müssen oder sich andienen zu müssen, sondern die suchen eher jemanden, der ihnen in dieser speziellen Situation, in der sie jetzt gerade sind, möglichst gut zur Seite stehen können und mit ihnen die nächste Wachstumsstory bauen können. So, und da muss man halt, ja, und das haben wir irgendwie auch mitgenommen, da gibt es nicht so viele, die das gut können. Ne? Warum nicht? Weil ein großer Mischfonds, der macht von Schrauben Müller über Meyer Healthcare zu Wurst Müller halt irgendwie ganz viel. Und natürlich sind die Leute auch, also Investmentmanager oder auch Partner, die sind dann relativ agnostisch, was die Branche angeht und machen irgendwie jeden Tag bei einem anderen Unternehmen sozusagen ihren Pitch, ne? Kapital so. Und ich glaube, da differenziert sich Private Equity jetzt auch immer mehr. Das ist eine klassische Arbeitsteilungsthematik. Auch die PE-Branche per se wird selektiver. Es bilden sich Branchenteams, es bilden sich Spezialisten wie wir, die halt in bestimmten Sektoren einfach eine erhöhte Expertise mitbringen, weil sie eben auch auf der anderen Seite gesessen haben. So, und das können halt nicht alle Fonds. So, und dann kann ein Gründer natürlich auch sagen, Mensch, die Guys, die wissen halt, wo meine Painpoints sind, mit denen kann ich auch am Abend am Tisch noch sitzen und sagen, okay, lass mich über das oder das Thema sitzen. Das kann ich mit einem, sag mal, Investor, der halt nicht so tief drin ist, halt eben nicht, ne? Heißt nicht, dass sie schlecht sind, nur, dass wir es besser können. Und das war sozusagen unsere Ambition dann, die wir aus diesen Gründergesprächen auch mitgenommen haben und gesagt, Mensch, das ist irgendwie so eine Marktnische, wo sagen, okay, da lohnt es sich, mit unserem Skillset auch nochmal reinzugehen, auch wenn der Markt, von außen gesprochen, sehr viel Research oder auch schon angesprochen ist, ja.
Passt ja auch ganz gut zu deiner Aussage, dass ihr kein PowerPoint-PE seid, ja, und wirklich hands-on in die Themen reingeht. Und ich glaube, da ist in der Tat ein signifikanter Werthebel vorhanden. Gehen wir mal, du hast gerade eben schon TechRacer erwähnt, was ja nach meinem Wissensstand euer erstes Investment damals war.
Das ist korrekt.
Was war die Investment-Hypothese? Natürlich, so viel du jetzt hier auch sagen kannst und möchtest. Und was habt ihr operativ umgesetzt, ja, neben also was heißt neben, wenn es keine PowerPoint-Folien gibt, was habt ihr dann operativ gemacht?
Genau, also TechRacer ist unser erstes Investment in der Tat. Ende des Jahres, bis Anfang dieses Jahres, haben wir dort Anteile von den Gründern übernommen. Warum TechRacer? Ich glaube, der Cloud-Markt insgesamt ist ein sehr spannender Markt. Über alle drei Hyperscaler, der eine Microsoft wächst ein bisschen schneller, Amazon wächst auch gut und GCP genauso. Also es ist erstmal grundsätzlich ist es ein wachsender Markt, wo sehr, sehr viel Expertise gefragt ist und wo sich Geschäftsmodelle auch innerhalb dieser drei Hyperscaler sehr, sehr stark und in Zukunft diversifizieren werden. Ne? Früher waren es irgendwie 5, 6, 10 Services, mittlerweile hast du auf AWS irgendwie 200 Services. So, und wenn du all diese Services als Full-Service-Dienstleister nur auf AWS anbieten willst, dann brauchst du schon mal eine bestimmte Größe, um überhaupt die Fähigkeit zu haben, im Unternehmen einem großen Kunden oder Mittelständler überhaupt alle Services irgendwie anbieten zu können, ne? Deswegen besteht unser Sachens in dem Markt einen Konsolidierungsbedarf und auch einen Need und auch einen Wunsch seitens der großen Hyperscaler, dass es etwas größere Partner gibt, neben diesen klassischen CGIs, Accentures, ne, Bechtles und so weiter, die alle zwar mit Cloud und AWS oder Azure, Microsoft Expertise werben, aber doch dann wieder sehr, sehr viel auf Subcontracten. Das weiß man gar nicht. Ne? Die gewinnen, ich glaube, öffentlich war jetzt hier Bechtle und Software One, haben, glaube ich, 210 Millionen Euro Contract irgendwie gewonnen. So, aber was man dahinter dann vielleicht nicht sieht, ist, die können diese Aufträge gar nicht mit ihrem Personal abarbeiten. Die müssen halt irgendwie in Subcontractor reingehen, ne? So, und da klopfen die dann halt bei diversen Unternehmen oder kleinen Unternehmen an. So, das heißt, wir haben einen Markt, der ist relativ fragmentiert, der wächst stark. Und die TechRazor per se selber als Unternehmen ist einer der ersten und größten Spieler im Dachmarkt. So, also höchst spannend.
Und ihr geht da jetzt, Herr Silvester, ja auch sehr, sehr operativ rein. Das heißt, macht ihr die klassischen Hebel jetzt wie, was weiß ich, du räumst einen Finanzbereich auf, ihr macht ein bisschen Buy and Build, guckt euch Prozesse an, was macht ihr jetzt alltäglich mit dem Asset? Natürlich, genau, wie gesagt, so viel du jetzt offiziell.
Klar, gerne. Also erstmal da grundsätzlich, also ja, wir sind ein operativer Investor. Was heißt das für uns? Wir sind als Fondsstruktur operativ aufgesetzt. Das heißt, wir sind nicht angewiesen auf einen Beirat oder auf ein Supervisory Board, das sozusagen sich dann irgendwie alle 3 Monate findet und dann irgendwie Ratschläge an die Gründer oder an das Management-Team gibt, um dann das Management wieder zu befähigen oder zu instruieren, bestimmte Themen dann im Unternehmen selber umzusetzen, sondern wir sind in Slack-Channels, wir sind im direkten Dialog mit den Gründern, wir übernehmen Teilaufgaben, wo das Management vielleicht keine Kapazität hat oder wo die bei uns aber selber besser aufgefangen sind. So, und das können wir als Fonds leisten, weil wir eben ein operativer Fonds sind. Das vielleicht erstmal vorab abgegrenzt. So, und wie es dann letztendlich aussieht, also bei der TechRazor, das kann ich so sagen, es gab bei der TechRazor, das war jetzt nicht ein klassisches, also eine Legal Entity, sondern es waren zwei. Und zwar das eine war eine KG und das andere war eine GmbH. So, und die hatten jeweils unterschiedliche Shareholder. So, jetzt kann man sich schon als Geübter sozusagen, der ein bisschen mit Unternehmensstruktur zu tun hatte, zu überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich? Okay, ich muss schon mal eigentlich 3 Unternehmen kaufen, nämlich die KG, die Komplementär GmbH und die andere GmbH. Und dann muss ich noch dafür sorgen, dass alle Shareholder irgendwie die gleichen Interessen haben, indem ich sie bündel oder in eine wie auch immer geartete zukünftige Struktur zu überführen. Und das war in der Tat hier eine Herausforderung, die das Management oder der Eigentümer vorher selber so nicht geschafft hat. Und es bestand halt das Interesse daran, diese beiden Unternehmen, die unterschiedliche Business Units oder unterschiedliche Themenbereiche beinhalten, auch zu einem Unternehmen zusammenzuführen und diese Prozesse entsprechend, die, sag mal, zwischen den Unternehmen auch stattfanden, zu eliminieren, um einfach schlanker, leaner und besser halt aufgestellt zu sein. So, und das war echt der erste sehr, sehr komplexe Schritt, in eine Transaktionsstruktur zu finden, die eben die Interessen aller Shareholder berücksichtigt und die gleichzeitig ermöglicht, dass man halt eine einfache, eine operativ unterstützende, legalrechtliche Struktur hat, mit der man dann letztendlich nach der Transaktion oder nach dem Closing einfach weitermachen kann. Mhm. Genau, das haben wir etabliert. So. Und da gehören dann neue Backoffice-Prozesse dazu, da gehören neue Finance-Prozesse zu, Stichwort LucaNet beispielsweise. Ich will jetzt keine Werbung machen für einige Solutions, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass ich es mache. Es ist zum dritten Mal. Das habe ich jetzt fairerweise nicht selber gemacht, sondern da haben wir in der Tat dann gleich zum 1.1. einen CEO gefunden, mit dem ich dann sozusagen im Sparring die entsprechenden Themen umgesetzt habe. Ne? Monthly Closing Schedule, LucaNet, dann sag mal das Aufräumen noch der Transaktionsstruktur im Nachgang. Da gab es noch ein paar Verschmelzungen. Also das ganze Set, sag ich mal, das du ja auch kennst, das haben wir da jetzt relativ weit schon getrieben, ja.
Ja, super spannend. Jetzt, wie soll es noch weitergehen? Habt ihr noch?
Ja, du hast halt Buy and Build angesprochen. Also erstmal, glaube ich, dieses Jahr haben wir so eine Art, wie soll man sagen, jetzt muss ich erstmal die beiden Unternehmen sozusagen, müssen sich erstmal zu einem Unternehmen zusammenfinden. Wir waren jetzt auf dem AWS Summit in Hamburg mit unserer gesamten Mannschaft. Das war ein sehr, sehr tolles Event, wo wir eine große Party gefeiert haben mit dem Unternehmer, mit Kunden und Partnern, haben sehr, sehr positives Momentum da mitgenommen und sehen in einigen Teilbereichen sehr, sehr starke Auftragseingänge, sodass wir jetzt erstmal sehr, sehr optimistisch in das zweite Halbjahr blicken, da nochmal ein bisschen Gas geben und sukzessive aber das Unternehmen in seinen Strukturen, das müssen jetzt nicht unbedingt Finanzstrukturen sein, beim Go-to-Market, dem Marketing, Sales, da professionalisieren, besser aufstellen, um dann eben auch größere Tickets, die am Markt eigentlich verfügbar sind, sondern an Kundenbedarfen abzugreifen und zu exekutieren, zu servicieren.
Jetzt sagst du auch immer, Private Equity ist für dich Mannschaftssport. Das hört man schon so ein bisschen raus. Ihr müsst ja wahrscheinlich sehr, sehr eng mit den C-Levels und wahrscheinlich auch darunter arbeiten tagtäglich. Aber was bedeutet für dich das konkret, dass Private Equity wahrscheinlich auch speziell in eurem Fall ein Mannschaftssport ist?
Also ich finde es immer eine gute Anekdote zu sagen, Mensch, das ist irgendwie Mannschaftssport. Das muss man aber definieren, wenn Mannschaft ist, ist immer ein Team. Und die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich das Team, wenn so ein Private Equity Fonds dazukommt, ne? So, wie schon gesagt, es gibt einmal so das Team, wo man sagt, okay, da ist ein Beirat als Team, der kommt dann alle 3 Monate und der spielt so als Team mit. Und das ist dann so dein Team. Und das wollten wir irgendwie genau nicht, sondern wir glauben eben, dass im Team dann auch der Wert, der Wertschöpfung im Unternehmen liegt. Das heißt, wir müssen irgendwie Teil des Teams werden. So, und das fängt bei uns de facto schon in der Due Diligence an. Also die Due Diligence ist für mich nicht irgendein Prozess, den ich jetzt abhake, sondern da gucken wir, ob die Nasen zusammenpassen, wer seine Position auf dem Spielfeld irgendwie wo wahrnimmt und wie wir halt möglichst schnell irgendwie die Tore schießen können. So, das mache ich schon in der Due Diligence. Und da stellt sich dann relativ schnell heraus, passen die Nasen dann auch zusammen, nämlich der PE-Fonds als auch der Verkäufer. Denn in Zukunft wollen wir uns gemeinsam auf dem Spielfeld stellen und sagen, okay, wir sind eine Mannschaft und wollen irgendwie die Tore schießen, ne, um bei der Anekdote zu bleiben. So, und deswegen war für uns immer wichtig, dass wir uns als Team sozusagen so verstehen, dass wir als auch das Management-Team, als auch die Mitarbeiter das Team sind und nicht unbedingt, das Management ist ein Team, das ist auch ein Team, aber wir sind ja dann noch ein Team, wir gehören ja irgendwie dazu. So, die Frage ist, wie bringt man jetzt diese Zugehörigkeit und dieses Wissen, was wir durch unsere Erfahrung haben, weil wir eben auf der anderen Seite gesessen haben, in dieses Team mit ein. So, und da machen wir aber diverse Initiativen. Wie gesagt, wir sind irgendwie im Management Weekly dabei, wir sind teilweise im All Weekly dabei, wir machen Workshops. Jörn ist jetzt gerade 2 Wochen komplett nochmal vor Ort, weil es irgendwie gerade nochmal Themen gab, die wir voranbringen wollen. Wir sind auf den Mitarbeiterveranstaltungen dabei und wir steeren und coachen das Management Team in bestimmten Themen und wir übernehmen auch Themen wie, ne, beispielsweise Finanzstruktur, rechtliche Themen, Struktur, Finanzierung sind wir mit dabei. Also da spielen wir auch mit. So, dieses Mitspielen, das ist halt eben nicht, ich sitze im Beirat, ne, das kann auch gut funktionieren, für bestimmte Stages auch sehr gut sein, ne, wenn man sich ein bisschen zurückzieht, das machen wir irgendwann später auch. Aber sagen wir, für unser Setup, operatives Setup, da gehen wir halt schon auch als Teammitspieler sozusagen in das Team rein und spielen mit und nicht nur und gucken halt nicht nur von der Seitenlinie zu.
Ihr müsst ja da sehr, sehr früh quasi schon versuchen, wie die Zusammenarbeit sein wird. Nehme ich jetzt mal an, ne? Also wenn ihr da so tief operativ reingeht, dann müsst ihr als Team ja erstmal funktionieren. Ja. Das heißt, du, wie du sagst, also die Cultural Due Diligence so als Sub-Workstream läuft wahrscheinlich immer parallel mit und ihr werdet wahrscheinlich schon sehr früh zusammen mal an den Tisch setzen, vielleicht mögliche Ideen, Strategien diskutieren, um einfach zu sehen, kann man sich überhaupt riechen und kann man auch zusammenarbeiten tatsächlich.
Genau. Also was wir in der Tat machen, wir machen nicht diese klassischen, also wenn man einen Prozess macht oder wenn man ein Unternehmen verkaufen möchte, dann wartet man erstmal auf eine Preisindikation. Ne? Also klassisches nicht bindendes Angebot oder NBO nennt man das so. Und viele Berater, die fahren halt einen Prozess, das ist auch in Ordnung, und sagen dann, okay, gib mal halt ein Angebot ab, damit ich ungefähr weiß, wer jetzt hier der beste Bieter ist und so weiter. So. Und das machen wir relativ selten, fairerweise. Und wenn wir es machen, dann drängen wir eigentlich immer darauf, zum einen ein Management-Meeting gehabt zu haben, mal mindestens. Und was wir darüber hinaus machen, ist, dass wir uns eigentlich fast den ganzen Tag mit dem Management-Team und gerne auch mit dem Berater einschließen und bei uns gegenseitig wirklich kennenlernen, aber auch so ein Brainstorming machen, ne, wie sieht eine gemeinsame Vision eigentlich zusammen aus? Ja, so, und wenn man in so diesen Arbeitsmodus kommt und nicht der eine präsentiert, der andere zu und dann präsentiert der andere, sondern wenn man gemeinsam in dieses Brainstorming, in dieses Ausarbeiten und in man irgendwie ein Outcome nach so einem Tag hat, ne, gerne auch Metaplan machen und so weiter mit irgendwie gelben Schnipsel an der Wand, ja, oder Flipchart, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie ticken die denn eigentlich, ne? Meinen die das jetzt ernst oder wollen sie nur einen Exit-Preis optimieren, was auch völlig in Ordnung ist? Oder haben sie wirklich ein Interesse daran, jetzt nochmal die nächste Wachstumsstory zu zünden und ihnen fehlt dann einfach nur so dieser Impuls oder ein Partner, der an dem sie selber auch mitwachsen können? So, und das versuchen wir rauszufinden, weil wir machen das auch zu unserem Spaß. Ich will keine Unternehmen kaufen, wo ich nicht Spaß auch mit den Gründern habe, irgendwie eine Wachstumsstory zu bauen, sondern wir sind auch beschränkt und limitiert in dem, was wir investieren wollen, durch unseren operativen Fokus, sodass das bei uns auch irgendwie ein Bedürfnis ist, ne? So, und deswegen will ich auch persönlich, für mich persönlich als Ego sozusagen, rausfinden, kann ich mit den Guys oder kann ich nicht? Oder bin ich schon seit nach dem zweiten Meeting völlig genervt, weil das passt halt einfach nicht. So, und das müssen wir irgendwie rausfinden. Und das dafür haben wir eben eigentlich auch eine Menge Zeit. Warum? Weil die Due Diligence, die lasse ich nicht durch meine externen Berater abfackeln, sondern da arbeite ich natürlich kontinuierlich an dieser Vision, an der gemeinsamen Strategie und auch mit Workshops mit dem Management-Team. So, und da stellt sich dann heraus, passt oder passt nicht.
Aus Interesse gefragt, wie viel Zeit allokiert ihr jetzt pro Investment? Kann man das grob schätzen oder ist das dann Einzelfall?
Also das ist immer eine gute Frage, weil die nächste Frage ist ja dann, ja, aber wenn ihr jetzt 5 Investments macht, wie willst du da die ganze Zeit operativ drin sein? Ja?
Das ist ja wie bei uns, wir skalieren ja auch nur über Leute.
Ja, yeah, genau.
Wird ja bei euch dann wahrscheinlich
auch nicht anders sein, ne? Nee, genau, also der Plan, ne? Weiß man nie, wie es kommt. Also der Plan ist natürlich, dass wir jetzt das erste Investment, da haben wir jetzt besonders viel sozusagen reingesteckt, weil zum einen ein tolles Unternehmen da sehen, zum anderen, weil es natürlich auch unser erstes Investment ist. Ja, das heißt, es bedarf natürlich einer besonderen Behutsamkeit und einer besonderen Zeitinvest auch. Aber die Idee ist natürlich, dass wir halt so einen Anstoß, so einen Impuls geben, gerade am Anfang sozusagen, wenn wir gemeinsam sozusagen diese Teamarbeit starten, aber dass dieser Impuls dann oder diese, ja, wie soll man sagen, dieses Steering dann irgendwann auch in ein eigengemanagtes Konstrukt übergeht. Ne? Also das macht ja auch keinen Sinn. Wir wollen ja keine Unternehmen bauen, die dann irgendwie von uns abhängig sind, sondern es sollen Unternehmen sein, wo idealerweise die Entscheidungen da getroffen werden, wo sie anfallen. Gar nicht mehr beim Management, sondern eher selbstorganisiert, nachhaltig aufgestellte Unternehmen. Das ist der Sinn und Zweck. So, dem würden wir entgegenstehen, wenn wir sagen, wir müssen hier 5 Jahre Haltperiode durchgehend irgendwie das Unternehmen managen. Da haben wir auch nichts gewonnen, ne? Sondern da ist in der Tat auch aus dem Grund eine intrinsische Motivation da, das irgendwann noch abzugeben. Aber das, was wir an Wissen haben, was wir umsetzen können und wollen, was wir sehen als Perspektive, man spricht immer so 100-Tage-Plan oder auch ein bisschen länger, ne, das begleiten wir ganz eng mit in allen Facetten.
Verstanden. Und dann setzt ihr quasi so ein Spark am Anfang. Ja, dann gibt es eine große Welle. Was, sagen wir, wenn man es auf ein Diagramm legt, dann ist das am Anfang eine größere Welle, genau. Und dann flacht es ein bisschen ab. Und wenn die dann wieder abflacht, dann kannst du quasi die nächste Welle mit dem nächsten
Instrument
dann dranlegen. Also euer Ziel ist es jetzt nicht irgendwie 50 Leute irgendwann im Operations-Team zu haben, sondern eher mit Bedacht euer Skillset sozusagen.
Genau. Also jetzt für den ersten Frank planen wir circa 5 Hires oder insgesamt 5 Teammitglieder. Und 4 bis 6 Investments. Also da vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu einem klassischen PE-Fonds, der relativ agnostisch ist. Die machen normalerweise so 10 bis 15 Investments, also so 10% Kapitalallokation. Da sind wir etwas kondensierter, also mehr fokussiert, weil wir eben unsere operative Expertise haben. Wir glauben, dass wir halt mit weniger Investments dafür fokussierter eine bessere Wertschöpfung hinbekommen als durch ein, diversifiziertes Portfolio. Das könnte man böse meinen, wer diversifiziert, der weiß nicht, wo er investieren soll. Ja, zumindest ist das so ein Spruch an der Börse, ja. Aber wir machen es in der Tat eben ein bisschen selektiver, ein bisschen weniger und können dafür ein bisschen mehr operative Exzellenz einfließen lassen.
Sprich, das Ziel für euren PE ist dann quasi sukzessive jetzt zu wachsen, ein paar Investments mehr zu machen, gute Investments zu machen, das Ganze wahrscheinlich mit Bedacht und hochqualitativ sozusagen zu investieren und dann auch persönlich mitzuarbeiten, so wie
es steht. Absolut, genau. Also wir heiern, darf ich zumindest mal ein bisschen Werbung machen, also wir heiern aktuell, können uns da 2 Positionen vorstellen im Junior-Bereich und vielleicht auch ein bisschen im Senior-Bereich und wenn dies jetzt die zweite vielleicht auch noch eine Add-on oder dritte Portfolio-Plattform kommt, dann können wir uns auch einen Operations-Manager vorstellen, der dann noch mehr auf der Operations-Seite sozusagen auch die Unternehmen unterstützt. Und dann haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Setup, wo wir den ersten Fonds sehr, sehr gut mit ausinvestieren können. Und durch die Expertise haben wir sehr, sehr hohen Zuspruch durch Gründer. Ich habe aktuell sehr, sehr viel zu tun. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall da spannend, ja.
Dann umso netter, dass du bei uns im Podcast bist. Ich stelle jetzt auch die letzte Frage, weil du gerade das Thema Hiring erwähnt hast. Was sollten zum einen Leute mitbringen, die ins Private Equity Geschäft an sich wollen? Und B, wenn die jetzt speziell zu euch wollen würden, was wäre so der das Skillset, was ideal wäre.
Genau, also ich sage immer, also das Toolset oder das Handwerkszeug muss irgendwie stimmen. So, und das Handwerkszeug für einen Private Equity Analysten ist einfach das Modellieren. Ne? Und das Modellieren findet aber in Excel statt und nicht in Google Sheets oder mit KI. Das muss man halt selber mal from the scratch gemacht haben. Man muss die integrierten Modelle mal gebaut haben, man muss die LBOs mal gebaut haben, die Finanzierungsstruktur. Das ist das, was wir erwarten, ja. Ich würde das gerne auch sagen, ich würde auch jemanden einstellen, der irgendwie bissig ist und irgendwie mit Überzeugung irgendwie ein Skillset mitbringt, aber in der kleinen Runde, in der wir jetzt aktuell sind, präferiere ich in der Tat jemanden, der schon im Fonds mal seine Erfahrungen gemacht hat, sei es irgendwie durch mehrere Praktika, sei es aber auch durch eine Festanstellung im Fonds, ein, zwei Jahre, der weiß, dass er auf der Buy-Side bleiben möchte, der weiß, dass er von der Buy-Side irgendwie so ein bisschen Investment-Akumen halt irgendwie mitbringt und eben auch die LBO-Models from the scratch halt rechnen kann. Und dafür gibt es bei uns auf jeden Fall einen Case. Und da fallen auch gestandene Investment-Manager mal durch, und zwar nicht wenige. Also da bin ich genauso wie alle anderen Fonds, ob es jetzt Carlyle oder eine Dräger oder wie auch andere, ich weiß, was die für Models bauen. Ich baue die Models selber. Das muss man, glaube ich, können, um eben auch eine Opportunität, eine Buy-Side-Opportunität in unserem Bereich identifizieren zu können. Und wenn ich das nicht rechnen kann, dann kann ich ja nicht sehen, also dann vermisse ich das Kerngeschäft, ne? Ich muss ja ein Unternehmen evaluieren, ob es für uns ein Investment Case ist oder nicht. Und wenn mir da das Tools-Kit für fehlt, dann weiß ich nicht, ob das Investment gut oder nicht ist, ne? Das ist ganz klar. So, und das ist manchmal sehr komplex. Oftmals ist es die Schwierigkeit in kurzer Zeit, alle Informationen zu verarbeiten und dann in so einer Unternehmensrechnung oder ein LBO unterzubringen, so, und dann die Schlüsse daraus zu ziehen. So, und da muss man halt irgendwie smart sein. Man muss sein Handwerkszeug kennen, man muss Accounting gut kennen. Das ist das, wo wir viel drauf schauen, ja.
Und bereit sein, auch ein bisschen Gas zu geben wahrscheinlich.
Ja, genau. Also genau, absolut. Also wie du, als auch ich. Ich glaube, man muss bereit sein, Gas zu geben. Man will was erreichen. Wir sind ein kleines Team. Da gibt's alle Optionen. Prägst die Kultur mit bei uns. Arbeitest direkt mit einem Partner zusammen. Du hast eine mega Lernkurve. Aber du musst auch bereit sein, ein bisschen ins Risiko zu gehen, weil es halt ein kleines Team. Das muss halt irgendwie passen, ja.
Kann ich nur unterschreiben. Ja, kleine Teams, da ist es umso schwieriger oder umso wichtiger, dass jeder Einzelspieler in sich funktioniert und ein passendes Skillset mitbringt. Ja, Eike, in Anbetracht dessen, dass du so viel zu tun hast, vielen lieben Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, heute bei uns vorbeizuschauen, und vielleicht sieht man sich ja mal wieder und tauscht ein paar weitere IT-Services-War-Stories dann aus.
So machen wir es sehr gerne, Sascha. Freut mich, dabei gewesen zu sein, und ja, euch ebenfalls alles Gute.
Ja, das war das Gespräch mit Eike Frerichs von IT Capital Partners. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich. Und wenn ihr es spannend findet, dann schaltet auch beim nächsten Podcast wieder ein, wenn es heißt Finance Data People. Vielen lieben Dank.